Lass uns zu Beginn um den Segen des Herrn bitten. Unser Herr und Gott, wir danken dir für deine große Gnade. Wir danken dir für die Gelegenheit, dass wir dich kennenlernen dürfen. Dass wir immer mehr, immer besser erkennen können, wer du bist. Und wir sind heute Morgen hier zusammen. Mit diesem Wunsch, mit dieser Sehnsucht, dass wir dich noch mehr kennen, dich noch mehr lieben lernen. Und wir bitten dich, dass du selbst uns Gnade schenkst, dein Wort zu verstehen. Dass du unsere Herzen erhebst zu dir, Herr. Wir danken dir für den Reichtum deiner Gnade. Wir fehlen uns dir an und bitten dich, Herr, dass du diese Stunde segnest zu deiner Ehre. Amen.
Amen.
Gestern Abend haben wir schon eine Einführung gehört, einen Überblick, wo wir sehen konnten, der Heilige Geist ist schon seit Jahrtausenden wirksam. Schon gleich in dem zweiten Vers, im ersten Buch Mose, über die gesamte Spanne der Geschichte ist der Heilige Geist wirksam. Doch heute wollen wir uns mal fragen, was ist genau mit dem Geist des Herrn oder dem Geist Gottes gemeint? Es gibt ganz viele verschiedene Ansichten darüber, wer eigentlich der Heilige Geist ist. Einige denken, der Geist sei so eine Art Kraftwirkung, so wie eine Ladung elektrischer Energie, wo man irgendwie das anzapfen muss. Andere meinen, der Heilige Geist sei nur eine Art abstrakte Bezeichnung für das Wirken Gottes in dieser Welt. Und wieder andere, sie beschäftigen sich eigentlich gar nicht mehr mit dem Heiligen Geist. Es gibt dort so viele verschiedene Meinungen, teilweise ganz extreme Ausartungen. Da lassen Sie lieber ganz die Finger von. Gott genügt mir, sagen Sie vielleicht. Wozu brauche ich denn den Heiligen Geist? Doch in Gottes Wort und ganz besonders im Neuen Testament, da finden wir eine ganz klare Wegweisung. Da finden wir eine ganz klare Unterweisung darüber, wer der Heilige Geist ist und warum wir ihn ganz nötig brauchen. Wir finden eine Wegweisung, damit wir nicht von falschen Ansichten verführt oder verunsichert werden müssen. Und das Wort offenbart uns wirklich, wie wichtig es ist für alle Gläubigen, den Heiligen Geist zu kennen. Nach dem letzten Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern feierte, kurz bevor er festgenommen und gekreuzigt wurde, da waren seine Jünger ganz betrübt. Wieder und wieder erzählte Jesus, er kündigte ihnen an, dass er von ihnen weggehen wird. Dass er sie verlassen wird. Und die Jünger, die waren ganz verwirrt. Sie verstanden nicht, was Jesus da sagt. Sie waren sehr betrübt und sie fürchteten sich. Und gerade in dieser Zeit höchster Glaubensnot, da spricht Jesus mit den klarsten Worten über den Heiligen Geist. Wir lesen zum Beispiel in Johannes Kapitel 14, die Verse 15 bis 17. Johannes Evangelium, Kapitel 14, die Verse 15 bis 17. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das Allerwichtigste, was Jesus in den letzten Stunden vor seinem Tod seinen Jüngern verkündet, ist dieser Trost, dass er ihnen einen anderen Beistand senden wird. Und er sagt, dieser Beistand, das ist der Geist der Wahrheit. Die Jünger werden ihn kennen und der Geist wird bei ihnen und in ihnen sein in Ewigkeit. Hier können wir übrigens bereits sehen, dass der Heilige Geist mit unterschiedlichen Namen genannt wird. Jesus bezeichnet hier in einem Satz den Heiligen Geist als Beistand und Geist der Wahrheit. Und in der Bibel wird er zum Beispiel auch der gute Geist oder der Geist Gottes, der Geist des Herrn, der Geist des Sohnes oder der Geist der Heiligkeit und noch viele andere Namen genannt. Aber hier handelt es sich nicht um verschiedene Geister, sondern um den einen Geist, den wir für gewöhnlich Heiliger Geist nennen. Und nun fragen wir uns, wer oder was ist denn dieser Beistand? Wer oder was ist der Heilige Geist, den Jesus hier verspricht? Wenn dieser Beistand das Wichtigste ist, was Jesus seinen Jüngern in Not kurz vor seinem Tod verspricht, dann sollten wir uns bemühen, ein klares und fundiertes Verständnis davon zu gewinnen, wer der Heilige Geist ist. Und wie können wir ein gründliches Wissen über eine christliche Lehre gewinnen? Allein durch die Bibel. Allein durch die Bibel. Wenn wir eine Wahrheit in größter Gewissheit erkennen wollen, dann dürfen wir uns nur auf das Wort Gottes gründen. Es bringt nichts, in schönen Fantasien oder Vorstellungen, Träumen oder auch persönlichen Erfahrungen über den Heiligen Geist zu lehren. Hier gilt das reformatorische Prinzip sola scriptura, allein durch die Schrift. Allein die Schrift gibt uns klare Lehre über den Heiligen Geist. Und das wollen wir heute uns mal anschauen. Was sagt denn die Schrift über den Heiligen Geist? Dabei können wir als erstes feststellen, der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person. Was meine ich mit Person? Mit Person meine ich ein lebendiges Wesen mit eigener Persönlichkeit, mit einem eigenen Bewusstsein. Eine Person ist ein vernünftiges, intelligentes Sein. Und woher wissen wir, dass der Heilige Geist so eine Person ist? Zum einen erwähnt die Schrift sehr deutlich, dass der Heilige Geist über Wissen und Kenntnis verfügt. Der Heilige Geist ist intelligent. Er hat die Fähigkeit, sein Wissen weiterzugeben und zu lehren. So sagt Jesus kurz nach dieser Ankündigung des Beistandes in Johannes 14, Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das kann keine Kraft, keine Energie. Nein, der Heilige Geist ist intelligent. Er verfügt über Wissen. Darum nennt Paulus ihn in Epheser 1, Vers 17 sogar den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und wir haben eben gelesen, Jesus nennt ihn den Geist der Wahrheit, weil er die Wahrheit als intelligente Person vermitteln kann, lehren kann, daran erinnern kann. Das allein reicht natürlich nicht aus als Beweis. Man könnte ja einwenden, dass in gewisser Weise auch unpersönliche Computer Wissen vermitteln können. Ich habe gehört, das findet jetzt in den Schulen immer mehr statt, dass man gelehrt wird durch Computersoftware. Aber die Bibel beschreibt uns auch sehr viele Emotionen und Reaktionen des Heiligen Geistes, die im persönlichen Verhältnis zu anderen Personen auftreten. Also eine Interaktion von Gefühlen. Was so viele Jugendliche trotz Siri und anderen digitalen programmierten Softwarefunktionen auf dem Smartphone vermissen, das ist nämlich über den Heiligen Geist wahr. Der Heilige Geist kann lieben. In Römer 15, Vers 30 steht: Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen in den Gebeten, für mich zu Gott. Der Heilige Geist kann lieben. Ja, Paulus beschreibt, dass diese Liebe des Geistes notwendig ist, damit die Gläubigen in Rom wirklich ringend und ernsthaft für Paulus im Gebet kämpfen können. Außerdem erfahren wir, dass die Freude des Heiligen Geistes bei den Thessalonichern erlebt wurde. 1. Thessalonicher 1, Vers 6: Ihr habt das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen. Hier heißt es nicht die Freude an dem Geist oder die Freude gewirkt durch den Geist, sondern es ist die Freude als ein Gefühl von dem Heiligen Geist selbst, mit welcher die Gläubigen in Thessalonich das Evangelium aufgenommen haben. Aber auch hieran sehen wir, dass die Gefühle des Geistes, wie Liebe und Freude, Gefühle, die er selbst als Person hat, in der Gemeinschaft mit ihm, dadurch, dass wir ihn kennenlernen, dass wir ihn bei uns haben, diese Gefühle auch die Menschen bewegen. Seine Liebe stärkt unser Gebet. Seine Freude hilft unserem Glauben. Doch die Bibel beschreibt uns nicht nur positive und schöne Gefühle in dieser gefallenen Welt. Ist es so, dass die Wahrheit immer wieder durch Sünde unterdrückt und verdrängt wird? Und darum empfindet und erfährt der Geist der Wahrheit auch ganz viel Negatives. Paulus ermahnt die Epheser in Epheser 4, Vers 30: Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid. Der Heilige Geist kann betrübt werden durch Sünde. Oder als Ananias und Sapphira die Gemeinde belügen, da fragt Petrus vorwurfsvoll in Apostelgeschichte 5, Vers 9: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Jesus erwähnt in Markus 3, 28 und 29, dass die Lästerung gegen den Heiligen Geist nicht vergeben wird. Und Stephanus klagt die Obersten der Juden in Apostelgeschichte 7, 51 an: Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Lästern, widerstreben, versuchen, das sind Handlungen gegenüber einer ungeliebten Person, nicht gegenüber einer abstrakten Kraft. Die Gefühle und die Behandlung des Heiligen Geistes zeugen also von seiner Persönlichkeit. Aber die Bibel beschreibt uns sogar noch mehr über die Person des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat einen eigenen Willen. Das bedeutet, der Heilige Geist, er kann selbst planen, wünschen und wählen. Das sehen wir zum Beispiel in der Verteilung der Geistesgaben. Der Heilige Geist verteilt Gnadengaben oder Geistesgaben in der Gemeinde aus. Und in 1. Korinther 12, Vers 11 lesen wir: Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Das bedeutet, nicht wie der Empfänger will, sondern wie der Geist will, teilt er Gnadengaben aus. Der Heilige Geist ist also kein willenloser Diener, sondern er selbst handelt nach eigenem Ermessen und Willen. Er teilt geistliche Gaben aus, wie er will. Und das bedeutet unterschiedlich, nicht alle gleich, nicht alle dasselbe. Er teilt aus, wie er will. Und das Wort Gottes beschreibt uns auch noch viele andere Tätigkeiten, die der Heilige Geist ausführt. Und bei all dem ist eine eigene Persönlichkeit ganz logische Voraussetzung. Zum Beispiel ist der Heilige Geist als ein Zeuge tätig. In Johannes 15, 26 heißt es, dass er von Christus zeugen wird. Und in Römer 8, Vers 16 bezeugt er auch den Gläubigen gegenüber. Hier heißt es, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist tritt auf als ein Zeuge. Ein Zeuge, der auf Christus weist und ein Zeuge, der uns selbst mit unserem Geist aufzeigt, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist war auch in Jesus Christus selbst tätig. In seinem Erdendasein, da stärkte der Heilige Geist Jesus Christus für seinen Dienst. So lesen wir zum Beispiel in Lukas 4, Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und so finden wir ganz viele Aussagen, wo es immer wieder heißt, und Jesus ging erfüllt von Geist oder voll des Geistes. Der Heilige Geist stärkte Jesus für seinen Dienst. Und das ist auch das, was Paulus für die Christen betet, dass der Heilige Geist auch die Gläubigen stärkt. Zum Beispiel in Römer 15, 13 oder Epheser 3, Vers 16, wo er darum bittet, dass der Heilige Geist die Gläubigen mit Kraft ausrüstet. Der Heilige Geist ist also nicht selbst bloß eine Kraft, sondern er ist eine kräftigende, stärkende Person. Das ist ein Unterschied. Und auch im Gemeindeleben ist der Heilige Geist als Person direkt tätig. Paulus kann zu den Ältesten in Ephesus sagen, Apostelgeschichte 20, Vers 28, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Habt ihr das gehört? Die Einsetzung erfolgte nicht irgendwie per Zufall, sondern Paulus weiß, dass der Heilige Geist diese Ältesten über die Gemeinde gesetzt hat. Bei der Bestimmung von Ältesten geht es nicht vorrangig um eine demokratische Wahl, sondern um eine geistliche Beurteilung, wen der Geist berufen und ausgerüstet hat für den Dienst. Leider haben viele Gemeinden diesen wichtigen Aspekt verloren und achten viel mehr auf menschlichen Einfluss, menschliche Eignung als auf geistliche Kennzeichen. Doch eine der deutlichsten und klarsten Beweise für eine vernünftige, intelligente Person ist die Fähigkeit zu kommunizieren. In der Apostelgeschichte finden wir allein drei direkte, wortwörtliche Zitate des Heiligen Geistes, die er ausgesprochen hat. Er spricht direkt zu Philippus, bevor er den Kämmerer begegnet, in Apostelgeschichte 8, Vers 29. Er spricht direkt zu Agabus über die Gefangennahme des Paulus in Jerusalem, in Apostelgeschichte 21, 11. Und es wird wortwörtlich zitiert, was der Heilige Geist sagt. Und so heißt es dann auch vor der ersten Missionsreise In Apostelgeschichte 13, Vers 2, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, das sind die Ältesten und die Lehrer in Antiochia in der Gemeinde, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, und jetzt wörtliche Rede, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Das sagt der Heilige Geist. Hier spricht der Heilige Geist und bestätigt wörtlich seine persönliche Berufung von Personen. Es gibt biblisch also keinen Zweifel daran, dass Jesus mit diesem Beistand keine Kraft meinte, sondern eine Person. Eine Person, die vom Vater als Beistand für die Jünger gesendet wird. Jesus verspricht seinen Jüngern einen persönlichen Beistand. Das griechische Wort Parakleton, das wir mit Beistand übersetzen, hat einen recht breiten Bedeutungsspielraum. Es kann heißen Tröster oder Ratgeber, Anwalt oder Helfer oder Fürsprecher. Ganz wörtlich bedeutet es der Herbeigerufene. Parakleton heißt der Herbeigerufene. Er wird also gerufen, um jemanden zur Seite zu stehen. Er wird gerufen, um jemandem eine Hilfe zu sein, eine Unterstützung zu sein. Beistand ist also eine gute Übersetzung. Wir müssen aber verstehen, der Heilige Geist ist eine Person, jemand, der herbeigerufen wurde, jemand, der uns beisteht, um uns zu stärken, zu ermutigen, zu beraten, für uns einzustehen, für uns zu sprechen. Doch es ist schon ganz interessant, dass Jesus sagt, der Vater wird euch einen anderen Beistand geben. Ist euch das aufgefallen? Er sagt, der Vater wird euch einen anderen Beistand geben. Wenn Jesus einen anderen Beistand verspricht, dann muss es doch schon einen Beistand geben. Und tatsächlich nennt Johannes, nicht in seinem Evangelium, aber in seinem ersten Brief, selbst einen anderen Beistand, einen Parakleton, und zwar in 1. Johannes 2, Vers 1. 1. Johannes 2, Vers 1 schreibt Johannes: Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Das ist doch schon sehr beeindruckend, oder? Gott, der Vater, hat den gläubigen Menschen zwei Hilfen gesandt, die ihnen beistehen sollen. Zum einen Jesus Christus, der für ihre Sünden bezahlt hat, stellvertretend am Kreuz gestorben ist und den Fluch Gottes auf sich genommen hat, und er ist wieder zum Vater aufgestiegen, und dort steht er den Gläubigen bei, vor dem Vater. Aber zum anderen hat Gott, der Vater, durch Jesus Christus den Heiligen Geist geschickt, der als Stellvertreter von Jesus und den Gläubigen auf der Erde beisteht, während Jesus beim Vater im Himmel ist. Der Heilige Geist führt also das Werk Christi auf der Erde weiter aus. Und das leitet uns auch gleich zu unserer zweiten Feststellung. Jetzt, wo wir erkannt haben, dass der Geist keine bloße Kraftwirkung ist, sondern eine Person, da stellt sich doch die Frage, wie steht diese Person eigentlich zu Gott? Ist der Geist eine persönliche Hilfe vom Vater und von Jesus? So eine Art Diener, eine Art Engelswesen? Nein. Der Heilige Geist ist Gott. Voll und ganz. Der Heilige Geist ist Gott. In der Bibel wird der Heilige Geist mit vielen göttlichen Eigenschaften beschrieben. Er ist zum Beispiel ewig, allwissend, allgegenwärtig und noch vieles andere. Und daraus könnten wir bereits schließen, dass der Heilige Geist göttlich ist. Doch wir finden auch ganz direkte Aussagen über die Gottheit des Heiligen Geistes. In Apostelgeschichte 5, das haben wir uns gerade eben schon einmal angeschaut, wo wir bemerkt haben, dass Ananias und Sapphira den Heiligen Geist versucht haben, ist ganz interessant, was Petrus direkt davor erwähnt. Apostelgeschichte 5, die Verse 3 und 4. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Petrus sagt: Ananias, du hast den Heiligen Geist belogen. Damit hast du nicht Menschen belogen, sondern Gott. Indem Ananias den Heiligen Geist belügt, belügt er Gott persönlich. Und die gleiche Logik finden wir auch bei Jesu Geburt durch die Jungfrau Maria. In Lukas 1, Verse 34 und 35, da heißt es: Maria aber sprach zu dem Engel, das ist der Engel Gabriel, der ihr von der Geburt berichtet: Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Die Tatsache also, dass der Heilige Geist über Maria kommen wird, bestätigt, dass der Heilige Sohn Jesus Christus der Sohn Gottes ist. In 1. Korinther 3, Vers 16 und 17 argumentiert Paulus auch, dass die Gemeinde der Tempel Gottes ist. Warum? Weil der Heilige Geist in ihnen ist. Weil der Heilige Geist in ihnen wohnt. Es ist also sehr deutlich, dass der Heilige Geist in der Schrift Gott ist. Aber da stellt sich natürlich die Frage: Wie verhält sich denn der Heilige Geist zu Vater, zu Gott dem Vater und zu Jesus Christus? Tatsächlich sehen wir in der Bibel, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist nicht gegeneinander oder in Konkurrenz zueinander stehen und auftreten, sondern miteinander, gemeinschaftlich tätig sind. Ein gutes Beispiel dafür ist die Taufe von Jesus. Matthäus 3, Verse 16 und 17. Da heißt es: Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Bei der Taufe von Jesus lesen wir also von Jesus selbst, der sich stellvertretend in die Position von sündigen Menschen begibt. Er lässt sich taufen. Und wir lesen von dem Geist, dem Heiligen Geist, der sichtbar vom Himmel auf ihn herabfährt, und von dem Vater, der aus dem Himmel seinen Gefallen an Jesus, seinem Sohn, ausdrückt. Der Antritt Jesu zu seinem Erlösungswerk, zu seinem öffentlichen Dienst, ist eine Handlung, die Vater, Sohn und Heiliger Geist in Gemeinschaft ausführen und sich gegenseitig bestätigen. Der Evangelist Lukas, der erwähnt auch ganz ausführlich, wie sehr Jesus in seinem Leben hier auf Erde in Verbindung mit dem Heiligen Geist gewirkt hat. Paulus erklärt die enge Verbindung zwischen dem Heiligen Geist und Gott dem Vater mit einem menschlichen Vergleich. 1. Korinther 2, Verse 10 und 11. Da sagt er, der Geist, das ist der Heilige Geist, erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Der Heilige Geist ist also in vergleichbarer Weise mit Gott dem Vater verbunden, wie ein Mensch mit seinem eigenen Geist, mit seiner Seele verbunden ist. Der Heilige Geist hat völlige Erkenntnis und völlige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit Gott, dem Sohn, Jesus Christus. Die Gemeinschaft und Verbindung ist so eng, dass der Heilige Geist auch manchmal Geist des Vaters genannt wird. So lesen wir in Matthäus 10, Vers 20. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Das ist die Ermutigung von Jesus, dass seine Jünger sich nicht zu fürchten brauchen, wenn sie verfolgt werden und Zeugnis abgeben sollen von dem Evangelium, von der Wahrheit. Der Geist des Vaters wird in euch reden. Oder an verschiedenen Stellen wird auch der Heilige Geist, der Geist Christi oder der Geist des Sohnes genannt. Eine interessante Stelle ist 1. Petrus 1, Vers 10 und 11, wo Petrus beschreibt, wegen dieser Errettung, also dem Evangelium, haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Hier geht es um die alttestamentlichen Propheten. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Der Heilige Geist ist auch der Geist des Christus, der schon im Alten Testament die Propheten hinwies auf das herrliche Evangelium. Die Bibel beschreibt also Gott den Vater und Gott den Sohn und den Heiligen Geist als unterschiedliche Personen, die in sich selbst vernünftig und bewusst sind, aber doch in einer ganz engen Einheit miteinander verbunden sind. In der Theologie wird diese Dreiheit in einer Einheit die Dreieinigkeit genannt oder auch Trinität. Die Lehre der Dreieinigkeit fasst das biblische Zeugnis zusammen, dass es nämlich nur einen einzigen, lebendigen Gott gibt, der Himmel und Erde gemacht hat. Es gibt nicht verschiedene Götter, es gibt nur einen einzigen Gott. Aber innerhalb dieser einen Gottheit gibt es drei Personen oder Seinsweisen, wie es auch manchmal genannt wird. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Diese drei Personen der einen Gottheit sind alle vollkommen Gott. Das heißt, sie schaffen nicht erst, wenn sie zu dritt zusammenkommen, den einen Gott. Sie sind alle vollkommen Gott. Sie sind keine Halbgottheiten oder Untergottheiten. Sie haben alle das gleiche göttliche Wesen, die gleiche göttliche Macht und Autorität und Herrlichkeit. Und sie tragen alle göttlichen Eigenschaften in Fülle. Sie sind auch alle ewig. Das bedeutet, Gott war schon immer und wird auch immer ein dreieiniger Gott sein. Alle Personen Gottes sind vollkommen Gott. Anschaulich wird das in der sogenannten Taufformel in Matthäus 28, Vers 19. Da kurz vor der Himmelfahrt gibt ja Jesus seinen Jüngern den Auftrag, dass sie das Evangelium predigen sollen, dass sie zu Jüngern machen sollen und dass sie auch taufen sollen. Und deswegen heißt es, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier finden wir alle drei Personen Gottes erwähnt, aber sie werden zusammengenommen unter einen Namen. Im Deutschen wird das nicht ganz so deutlich, denn Name steht hier im Singular. Es geht nicht darum, tauft sie auf die Namen, sondern auf den Namen. Es ist ein einziger Name. Es sind nicht drei Namen, auf die getauft werden soll, sondern ein Name, eine Autorität, ein Gott, zu dem sich die Gläubigen in der Taufe bekennen. Nämlich der eine Name Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn wir also an Gott glauben und mit Gott verbunden sind, dann sind wir gleichzeitig mit allen drei Personen Gottes verbunden. In seinen Abschlusssegen drückt Paulus es so aus, in 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Es ist klar, Paulus spricht hier nicht von verschiedenen Göttern, sondern er spricht von dem einen Gott, den wir als Gläubige in drei Personen kennen dürfen. Seine Gnade, Liebe und Gemeinschaft, sie wird in seiner Dreieinigkeit für uns erfahrbar. Es gibt noch einige andere trinitarische Formeln, zum Beispiel 1. Korinther 12, 4-6, 1. Petrus 1, Vers 2 und auch 2. Thessalonicher 2, Vers 13 und 14, wo deutlich wird, der dreieinige Gott wirkt in allen drei Personen. Aber auch wenn die Personen Gottes untereinander von gleichem Wesen und gleicher Macht, gleicher Würde und Herrlichkeit sind und in vielen Dingen gemeinsam wirken. Wir haben gestern schon erfahren, bei der Schöpfung war der dreieinige Gott mit allen drei Personen tätig. Nicht nur Gott der Vater ist der Schöpfer, nein, der dreieinige Gott. Bei der Schöpfung waren sie alle tätig. Und so ist es, dass Gott in seiner Dreieinigkeit gemeinsam wirkt, aber dennoch gibt es verschiedene Aufgabenbereiche oder verschiedene Schwerpunkte der einzelnen Personen innerhalb der einen Gottheit. Wir können zum Beispiel nicht sagen, Gott der Vater ist für mich am Kreuz gestorben. Nein, das trifft nicht auf Gott den Vater zu, sondern nur auf Gott den Sohn, der auch Mensch geworden ist, der unsere Stellung eingenommen hat, der für uns am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen hat. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist haben in aller Gemeinsamkeit doch unterschiedliche Verantwortungen. Unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Aufgabenbereiche. Das ist wichtig für uns zu verstehen. Der puritanische Theologe John Owen, der hat übrigens eines der besten Bücher über den Heiligen Geist geschrieben. Leider ist es noch nicht ins Deutsche übersetzt. Aber er drückt es so aus. Die Offenbarung der Herrlichkeit, der gesamten heiligen Dreieinigkeit, die das Endziel von allem Wirken Gottes ist, sie wird deutlich in der Liebe, Gnade und Weisheit des Vaters, in seiner Planung und Gestaltung von allem, in der Liebe, Gnade und demütigen Erniedrigung des Sohnes, in seiner Ausführung des Heilsplanes, in der Liebe, Gnade und Macht des Geistes, in der Anwendung von all dem an den Seelen der Menschen. Hier sehen wir die Dreieinigkeit, sie haben ganz viel gemeinsam. John Owen beschreibt ihnen allen, sie handeln alle in der Liebe und in der Gnade. Und dennoch ist es die Weisheit des Vaters, die Erniedrigung des Sohnes, die Macht des Geistes, die jeweils einen besonderen Part übernehmen in diesem großen Heilswerk Gottes. Gott ist darum bemüht, seine Herrlichkeit groß zu machen. Und so sind alle seine Personen auch in der Errettung von Menschen tätig. Wenn wir also erkennen, dass der Heilige Geist eine Person ist und dazu sogar eine Person Gottes, selbst Gott ist, von gleicher Herrlichkeit und Macht wie Jesus und wie der Vater, dann müssen wir doch über Jesu Aussage hier staunen. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Gott, der Heilige Geist, persönlich wird bei euch und in euch sein und bleiben in alle Ewigkeit. Jesus verspricht seinen Jüngern hier also nicht irgendeinen anderen Beistand, sondern er verspricht seinen Jüngern einen Beistand von gleicher Macht und Herrlichkeit wie er selbst. Nicht einen anderen Beistand, der getrennt von Jesus ist, der es irgendwie mal mit einer anderen Philosophie oder einem anderen Plan probieren soll. Die Fußballbegeisterten unter euch werden Mitleid mit mir haben, wenn ich euch sage, dass ich zu Werder Bremen halte. Bremen ist gerade Tabellenletzter. Und darum haben sie kürzlich den Trainer entlassen und einen neuen Trainer berufen, einen anderen Trainer berufen, mit der Hoffnung, vielleicht hilft ein anderer Trainer der Mannschaft eine neue Idee, ein neues Spielsystem, ein neues Gefühl und Selbstvertrauen zu vermitteln, was der alte Trainer vielleicht nicht mehr schaffte. So ist es nicht mit dem Heiligen Geist. So ist es nicht mit dem Heiligen Geist. Er ist kein anderer Beistand, weil der erste Beistand ratlos oder erfolglos war, sondern er ist der andere Beistand, der das Werk Jesu nicht nur äußerlich, sondern innerlich in den Seelen der Menschen fortführt und anwendet. Dieser Beistand bleibt in uns. Der Theologe B.B. Warfield, der staunt über diese Wahrheit, wenn er sagt, der Geist aller Heiligkeit ist bereit, solch verschmutzte Herzen zu besuchen wie die unseren, ja sogar darin zu wohnen, es zu seiner Wohnung zu machen und unaufhörlich und geduldig darin zu arbeiten. Stück für Stück wirbt er durch viel Seufzen und viele Hindernisse hindurch. Mit langsamen und sanften Bemühungen arbeitet er zum Guten. Und er wird sie niemals verlassen, bis sie durch seine beständige Gnade vollständig den alten Menschen abgelegt und den neuen Menschen angezogen haben und als neue Geschöpfe vor dem Angesicht des Vaters und ihrem Retter Jesus stehen. Wahrlich, das ist Liebe. Der Heilige Geist ist der persönliche Gott, der bei uns ist, bei uns bleibt und in uns wohnt. Und diese Wahrheit, die ist so herrlich, die ist so wunderbar, dass Jesus sogar in Johannes 16, Vers 7 sagen kann zu seinen Jüngern, ich sage euch die Wahrheit. Und es ist gut, dass er das nochmal betont. Man kann es kaum glauben. Ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, wenn ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Die Tatsache, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist und den Heiligen Geist als Beistand vom Himmel zu den Gläubigen sendet, das bedeutet nicht, dass die Gläubigen nun keine Verbindung mehr mit Christus haben, keine Verbindung mehr mit Gott dem Vater haben. Nein, der Heilige Geist ist nützlich. Er ist gerade der Garant und das Mittel zu einer noch engeren Verbindung mit dem dreieinigen Gott. als es die Jünger während Jesu Erdenleben erfahren haben. Durch den Heiligen Geist sind die Jünger noch enger mit Christus verbunden als während der 3 Jahre, in denen sie ihm nachfolgten. Durch den Heiligen Geist, der in den Herzen der Gläubigen wohnt, haben wir eine direkte Verbindung zum Vater und zum Sohn. Erst durch den Heiligen Geist, der uns lehrt und in alle Wahrheit führt, können wir den Vater und den Sohn erst wirklich kennen. Wir können ihn erst durch den Heiligen Geist wirklich kennenlernen, wirklich enge Gemeinschaft mit ihm haben. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind so eng miteinander verbunden, dass Jesus sagen konnte, wer mich sieht, sieht den Vater. Und genauso gilt auch, in wem der Heilige Geist wohnt, der hat Gemeinschaft mit der heiligen Dreieinigkeit. Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Der Lieblingsvers von John Owen war Epheser 2, Vers 18. Er sagte, das ist sein Lieblingsvers. Hier heißt es, denn durch ihn, das ist durch Jesus Christus, haben wir beide, das bedeutet sowohl Juden als auch Heiden, durch einen Geist den Zugang zum Vater. Hier sehen wir auch die gesamte Trinität, wie sie in Verbindung ist mit dem Gläubigen. Durch ihn, durch Jesus Christus, haben wir beide, alle Gläubigen, durch einen Geist den Zugang zum Vater. Das ist die wunderbare Verheißung von Jesus. Durch den Geist können nicht nur 12 Apostel oder 70 Jünger, sondern unzählige Gläubige, Juden und Heiden auf der ganzen Welt, zu allen Zeiten, allesamt Gemeinschaft mit dem Vater haben und Gemeinschaft mit dem Sohn durch das stellvertretende Opfer Jesu Christi, welches der Heilige Geist an unseren Herzen anwendet. Wenn Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist als einen anderen Beistand verspricht, dann verspricht er damit die Innewohnung Gottes und die enge Verbindung mit dem dreieinigen Gott. Wir erinnern uns, es war eine Zeit größter Glaubensnot, großer Furcht, großer Sorge und Verwirrung. Und in ihrer Not, in ihrer Furcht, in ihrer Schwachheit, kurz vor Jesu Tod, war dieser Trost das Größte und Wichtigste, was Jesus seinen Nachfolgern mitteilen konnte. Dieser Geist ist auch uns als Gläubige, als Beistand gegeben in diesem Leben. Da, wo wir an Jesus Christus glauben, dürfen wir darauf vertrauen, Gott schenkt uns seinen Geist. Der bekannte Prediger Charles Haddon Spurgeon schrieb dazu diese hoffnungsvollen Worte. Der Heilige Geist hilft uns, die Schwächen unseres Leibes und unseres Verstandes zu tragen. Er hilft uns, unser Kreuz zu tragen, seien es körperliche Schmerzen oder mentale Depression oder ein geistlicher Konflikt, sei es Beschimpfung, Armut oder Verfolgung. Er hilft uns in unseren Schwächen und mit einem Helfer, der so göttlich stark ist, brauchen wir uns nicht vor dem Ende zu fürchten. Gottes Gnade wird genug sein für uns. Seine Stärke wird in unserer Schwachheit vollendet werden. Ich möchte am Ende dieses Vortrages noch 3 kurze Aspekte, 3 praktische Hinweise geben, die im Zusammenhang mit der Lehre des Heiligen Geistes sehr, sehr häufig gefragt werden und wo auch viel Unsicherheit besteht. Das erste ist, wie erfahren wir oder wie erkennen wir die Innewohnung des Heiligen Geistes? Ist das Kennzeichen von der Innewohnung des Heiligen Geistes die Zungenrede? Oder Wunderzeichen? Starke Emotionen? Muss ich irgendwie rückwärts hinfallen? Oder was gibt es für einen Beweis dafür, dass ich den Heiligen Geist habe? Wir haben gesehen, der Heilige Geist hat Gefühle und sein Wirken in den Gläubigen wird auch ganz häufig von heiligen Gefühlen begleitet. Wie zum Beispiel ein Trauer über die eigene Sünde oder eine Freude an der Gnade Christi, eine Liebe zur Gemeinde. Aber niemals durch unkontrollierte, unbeherrschte Emotionen oder Zeichen. Und sind auch Gefühle nicht der Beweis oder das Kennzeichen der Innewohnung, auch wenn sie häufig Begleiterscheinungen sind? Das Kennzeichen der Innewohnung des Heiligen Geistes sind ein geheiligtes Leben und eine geistliche Gesinnung. Er heißt Heiliger Geist. Das Kennzeichen der Innewohnung des Heiligen Geistes ist ein geheiligtes Leben und eine geistliche Gesinnung. Zweiter Aspekt. Brauchen wir als Christen noch eine besondere Geistestaufe? Etwas, was nach unserer Bekehrung, nach dem Empfang des Heiligen Geistes, noch irgendwie eine zusätzliche Erfahrung als Geistestaufe? In Lukas 11, 9 bis 13, da ermutigt uns Jesus, dass wir den Vater bitten sollen, dass er uns den Heiligen Geist gibt. Und einige verstehen das so, dass damit eine Bitte ist um eine zweite Geistestaufe nach der Bekehrung. Aber die Bibel ermutigt die Gläubigen, um den Geist zu bitten, nicht als etwas, was sie vorher noch gar nicht hatten, sondern um noch mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Robert hat uns gestern Abend da schon einige gute Hinweise zugegeben. Und das ist genau das, wofür Paulus unablässig betet. In Epheser 1, Vers 17 lesen wir, dass Paulus schreibt, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Obwohl Paulus weiß, dass die Epheser gläubig sind, dass sie also den Beistand vom Vater bekommen haben, betet er weiter, unablässig, ohne Aufhören, um die Gabe des Geistes, damit sie Gott immer mehr, immer besser erkennen. Und im 5. Kapitel beschreibt er es dann etwas genauer. In Epheser 5, Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Und das ist das, was wir auch in der Apostelgeschichte sehen. Wir sollten nicht warten auf einen besonderen Geistesempfang, getrennt von unserer Bekehrung, getrennt von dem Gläubigwerden. Aber wir sollten lernen, beständig um den Heiligen Geist zu bitten, um von ihm erfüllt zu werden, von ihm gestärkt und gekräftigt zu werden, ausgerüstet zu werden zu jedem guten Werk. Und eine letzte Frage noch, die häufig gestellt wird. Darf man zum Heiligen Geist beten? Die normale Form, die im Neuen Testament, die normale Form des Gebets, die wir im Neuen Testament finden, ist das Gebet zum Vater im Namen des Sohnes in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir finden aber auch zwei ausdrückliche Stellen, wo erwähnt wird, dass die Christen zu Gott, dem Sohn, Jesus Christus, gebetet haben. Zum Beispiel Stephanus, der voll Heiligen Geistes war, er betet kurz vor seinem Tod zu Jesus Christus. Und auch die Korinther, da heißt es, dass sie den Namen Jesu anbeten. Nun stellt sich die Frage, dürfen wir auch zu dem Heiligen Geist beten? In Offenbarung 22, da gibt es ja diese Stelle, wo Johannes so betroffen ist von der Erscheinung, von der Vision, die der Engel ihm gegeben hat, dass er vor diesem Engel niederfällt. Und was sagt der Engel? Ich bin nur dein Mitknecht. Ich bin nur dein Bruder. Bete Gott an. Das heißt, ja, es gibt eine falsche Anbetung. Wir dürfen nicht einfach jeden anbeten. Das, was, wozu wir ermahnt werden, ist, wir sollen Gott anbeten. Nun, aufgrund der Lehre des Neuen Testaments über die Person und Gottheit des Heiligen Geistes ist es zulässig und richtig, zum Heiligen Geist zu beten. Ihm gebührt gleiche Ehre und Anbetung. Aber gleichzeitig sehen wir, die Hauptverantwortung, die Haupttätigkeit des Heiligen Geistes besteht darin, die Gläubigen in Gemeinschaft mit dem Vater durch das Erlösungswerk des Sohnes zu verbinden, diese Gemeinschaft zu verwirklichen. Das heißt, der Heilige Geist sollte nicht das Hauptobjekt unseres Gebetes sein. Das ist nicht, wozu er uns gegeben ist. Er will uns mit Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn, verbinden. Aber wenn wir verstehen, wer der Heilige Geist ist und was er in uns wirkt, dass er vollkommen Gott ist, dass er eine Person ist, die ansprechbar ist, die eine Person der heiligen Dreieinigkeit ist, dann dürfen wir auch zu Gott, dem Heiligen Geist, beten. Wie einst der alte Kirchenvater Augustinus in einem Gebet, das von ihm überliefert ist: Wehe in mir, o Heiliger Geist, auf dass meine Gedanken alle heilig seien. Wirke in mir, o Heiliger Geist, auf dass auch meine Taten heilig seien. Zieh mein Herz, o Heiliger Geist, auf dass ich nur liebe, was heilig ist. Stärke mich, o Heiliger Geist, um zu schützen, was heilig ist. Bewahre mich, o Heiliger Geist, auf dass ich für immer heilig sei. Amen. Amen.